Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Böse Menschen lesen keine Bücher. Das will man manchmal doch einfach so ganz naiv glauben, aber natürlich wurde auch nach Machtantritt der Nationalsozialisten im Deutschen Reich weitergeschrieben und weiter gelesen. Wie genau, das analysiert jetzt der Germanist Helmut Kiesel in einer wirklich gigantischen Geschichte der deutschsprachigen Literatur von 1933 bis 1945. Wir sprechen gleich mit ihm drüber, bin ich sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen zusammen. Es ist ein Mammutprojekt und ein literaturwissenschaftlicher Meilenstein. Auf 1400 Seiten hat der Germanist Helmut Kiesel eine Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1933 bis 1945 veröffentlicht. Schreiben in finsteren Zeiten. Sie beginnt mit der Machtergreifung im Spiegel der Literatur. Es geht dann um nationalsozialistische Werke, aber es geht auch um jüdische Literatur. Überhaupt sind Gegenstand von Helmut Kiesel die ca. 2500 deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, die ins Exil gehen, sowie die ca. 20.000, die im Deutschen Reich bleiben und weiterschreiben. Mich hat während der Lektüre einige Male die Beklemmung gepackt. Umso mehr habe ich dann bewundert, wie klar diese Literaturgeschichte bleibt in ihrem Urteil, wie sie Empathie walten lässt auf der einen Seite, aber eben auch moralisch-politisches Fehlverhalten deutlich benennt. Ich freue mich deshalb sehr, dass Literaturwissenschaftler Helmut Kiesel hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Kiesel.
Ja, ich freue mich auch.
Ich habe schon ein paar Qualitäten von Ihrer Literaturgeschichte genannt. Eine weitere möchte ich unbedingt noch ergänzen, und zwar, wie genau Sie immer auch die historischen Entwicklungen von 1933 bis 1945 nachzeichnen. Können Sie uns vielleicht kurz skizzieren, unter welchen Bedingungen entstand Literatur nach der Machtergreifung?
Die Zeit nach der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 ist dadurch geprägt, dass nun wie das gesamte politische Leben natürlich auch das literarische Leben, die Literaturproduktion und die Rezeption von Literatur in den Griff des Staates nicht gleich kam, aber dass der Staat eben doch versucht hat, Produktion und Rezeption in den Griff zu bekommen und zu steuern.
Und ich fand da wirklich interessant, dass ja die Instrumente der nationalsozialistischen Literaturpolitik da deutlich mehr waren als ja nur Kontrolle.
Ja, es wurden Kontrollgremien und Kontrollinstrumente und Instanzen eingeführt, also als wichtigstes natürlich die Reichskulturkammer mit der Unterkammer Reichsschrifttumskammer. Wer im Dritten Reich publizieren wollte, musste Mitglied der Reichsschrifttumskammer sein. Und wer aus irgendwelchen Gründen nicht in das Schema der Nationalsozialisten passte, der wurde ausgeschlossen. Aber neben diesen vielfältigen Kontrollämtern gab es die Entwicklung von Richtlinien für die Literaturkritik mit der Schulung von Redakteuren, den Aufbau eines nationalsozialismuskonformen Zeitschriftenwesens, in denen die Literatur, die dem System angenehm war, empfohlen und beworben wurde, während andere totgeschwiegen wurde. Dazu kamen Preise, die vergeben werden an Autoren, die im Sinne des Regimes schrieben, Organisation von Dichterlesungen und dann natürlich auch die Einbeziehung der Germanistik.
Herr Kiesel, für mich waren in Ihrem Buch besonders die Autorinnen und Autoren der inneren Immigration, diejenigen, über die ich besonders viel gelernt habe. Ich meine, von manchen habe ich bei Ihnen ehrlich gesagt auch erst erfahren. Ilse Molzahn, um nur ein Beispiel zu nennen, ist heute ja vollkommen vergessen. Die hat aber 1938 noch einen zweiten Roman veröffentlicht, Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr. Ein Roman, über den schreiben Sie, Herr Kiesel, er sei modernistisch erzählt und ideologisch abweichend. Beides ja sehr ungewöhnlich für diese Zeit. Wie muss ich mir dieses Buch vorstellen?
Es ist ein Roman, der die Zeit um etwa 1927 in Breslau schildert. Aber beim Lesen hat man immer den Eindruck, es handle sich um die Zeit nach 1933. Es werden keine Daten genannt, sondern nur bestimmte Verhältnisse geschildert, die einerseits von Beängstigung und von Repressionen bereits geprägt sind und auf der anderen Seite eben Verhaltensweisen vor Augen führen, die man im Dritten Reich nicht ohne weiteres positiv schildern durfte. Beispielsweise, das Leben der Hauptheldin. Das ist eine alleinstehende, alleinerziehende Frau, die sexuell freizügig lebt, die also keineswegs dem Ideal der deutschen Frau, wie sie in den 30er Jahren propagiert wurde, entspricht, die auch ein Kind hat, das behindert ist und deswegen auch schief angeschaut, kritisiert wird. Aber diese Frau führt ihr Leben selbstbewusst weiter in dieser Zeit. Das ist 1938 vollkommen außergewöhnlich und widerspricht all dem, was damals im Gange war.
Und wie gefährlich war das jetzt für Ilse Molzahn, diesen Roman zu veröffentlichen? Oder ich meine, sie nennen auch andere AutorInnen, Erika Mitterer, Jochen Klepper, Werner Bergengrün. Wie gefährlich war das für diese Menschen, Romane zu veröffentlichen, solche Romane zu veröffentlichen?
Die abweichenden und kritischen Momente mussten so angebracht werden, dass man immer sagen konnte, Moment mal, wir haben da nichts gegen den Nationalsozialismus oder gegen das Hitler-Regime gesagt. Wir meinen etwas ganz anderes. Das sind historische Verhältnisse, die wir beschreiben. Es gibt da ein Ensemble von Tarnungsmöglichkeiten. Wer das geschickt handhaben konnte, der musste nicht allzu ängstlich sein. Das Problem war auf der anderen Seite eben so zu schreiben, dass trotz der Tarnung, der Dissens vom Nationalsozialismus, die Kritik am Regime für die Leser verständlich wurde.
Zumindest für die aufmerksamen Leser.
Für die aufmerksamen Leser selbstverständlich. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass das Lesepublikum in der Zeit geschult war, Zwischentöne, abweichende Töne wahrzunehmen.
Ich habe gedacht, dass mir gerade diese binnendeutsche Literatur, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, Herr Kiesels, eben so unbekannt war, ist sicherlich auch bezeichnend. Das war ja in der jungen Bundesrepublik noch so, dass es eben eher die Exilliteratur war, die kaum gewürdigt wurde. Aber seit den 1960er Jahren etwa, da hat sich das eben ins Gegenteil gewendet. Das waren gerade diese gebliebenen Autorinnen, Autoren, derer man kaum gedacht hat. Wie haben Sie jetzt diese Frage für sich in dieser Literaturgeschichte beantwortet, wer die deutschsprachige Literatur ab 33 repräsentiert? Die Gebliebenen, die Geflüchteten, die Gemeinschaft beider?
Die Gemeinschaft beider. Ja, mein Buch richtet sich ausdrücklich gegen die geschichtlich verständlichen Versuche, die deutschen Literaturen gegeneinander ab- und aufwertend auszuspielen. Natürlich gibt es Wertungen, die getroffen werden müssen, aber dass man einem Diktum von Thomas Mann folgend, das im Eifer des Gefechts 1945 fiel, dass die Literatur, die in Deutschland entstanden sei, durchweg mit Blut und Schande behaftet sei und deswegen eingestampft werden müsse. Dieses Diktum ist nicht haltbar. Selbstverständlich hatten die Autoren, die in Deutschland lebten, auch ein Recht, ihre Erfahrungen, ihre Haltungen, ihr Leiden literarisch zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen muss man die Literatur des Exils und der inneren Emigration oder überhaupt der innerdeutsche Literatur und die exildeutsche Literatur nicht gegeneinander ausspielen, sondern soll sie eigentlich, meine ich, verstehen als Gesamtheit der deutschen Literatur, die in der Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich entstanden ist, egal ob das nun im Ausland oder in Deutschland ist.
Was mich auch wirklich sehr interessiert hat, war, dass trotz dieser Gleichschaltung, Sie haben sie uns eingangs skizziert, bis 1938 viel publiziert wurde von deutsch-jüdischen Verlagen. Also bis 1938 erscheint die Jüdische Rundschau, der Schocken-Verlag. Bis heute gibt es ihn als Imprint von Random House in New York. Der veröffentlichte bis 1938. Wie war das denn möglich, parallel zur Judenverfolgung?
Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Nationalsozialisten 1933, 34, auch in den nächsten Jahren nicht so recht wussten, wie sie mit den Juden eigentlich verfahren sollten. Also es gab in Deutschland etwa 800.000 Juden, die deutsche Staatsbürger waren selbstverständlich. Bevor die Endlösung ins Auge gefasst wurde 1941-42 und bevor es zu dem massivsten und stärksten Judenpogrom 1938 kam, versuchte das Reich irgendeinen Modus vivendi zu verfolgen, weil an eine Massenvernichtung zunächst nicht gedacht werden konnte, mit Rücksicht auf das Ausland, vielleicht auch gar nicht im Ziel war, sondern man wollte sich der Juden irgendwie entledigen, ohne zu wissen wie. Auf den Literaturbetrieb übertragen. Die Juden bekommen ihre eigenen Verlage, werden ghettoisiert, aber dort im Ghetto, das ist nun etwas widersprüchlich nur zu formulieren, da werden sie geschützt oder privilegiert behandelt. Bitteschön, ihr habt eure eigenen Verlage, da dürft ihr publizieren unter unserer Kontrolle, aber die üben wir nicht allzu stark aus, und dürft auch Geld verdienen, für das natürlich dann Steuern zu bezahlen sind. Und so kommt es dazu, dass ein ausgedehnter jüdischer Buchhandel, Verlagswesen, Zeitungswesen entsteht, in dem publiziert werden kann und verdient werden kann.
Es wurde jetzt in den letzten Jahren, Helmut Kiesel, immer mal wieder zum Beispiel angesichts von Wahlerfolgen der AfD ein Vergleich gezogen zwischen heute und 1933 oder einer Zeit unmittelbar vor 1933 als einer Zeit des erstarkenden Rechtsextremismus. Wie weit trägt Ihrer Einschätzung nach so eine historische Parallelisierung, vielleicht auch gerade mit Blick auf Kultur und Literatur?
Also prinzipiell soll man die Gefahr, die von rechtsextremistischen Bewegungen, wie auch immer die heißen, ausgehen, nicht unterschätzen. Da ist völlig klar. Auf der anderen Seite sind die Differenzen zwischen der damaligen und der heutigen Zeit in jeder Hinsicht gewaltig groß. Keine Wirtschaftskrise, kein Nachwehen des Ersten Weltkriegs, Stichwort Versailler Vertrag, keine Radikalisierung und Mobilisierung in dem Maße, in dem das damals üblich war. Was nun die Literatur angeht, da gibt es durchaus Parallelen. Die Nationalsozialisten haben 1927 einen Kampfbund für nationalsozialistische Kultur gegründet, der mit Vorträgen, Theaterstücken, Theateraufführungen, auch mit Literaturproduktion verbunden war. Das berühmte Buch Hitlerjunge Gwex 1932 von Alois Schenzinger, einer der großen Mobilisierungsromane der Zeit, ist in diesem Umkreis entstanden. Da könnte man heute verweisen auf das, was in Schnellroda geschieht, um Götz Kubitschek und um den Antaios Verlag. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch ganz entscheidende Differenzen in der ideologischen Ausrichtung und in ideologischen Einzelpunkten beispielsweise. Auch da sehe ich mindestens so viele Differenzen wie Parallelitäten. Man müsste das also im Einzelnen sehr genau anschauen und bewerten.
Das sagt Helmut Kiesel als Experte für die Literatur von 1933 bis 1945 im Deutschlandfunk Kultur. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Kiesel.
Ich danke Ihnen auch.
Es ging um Schreiben in finsteren Zeiten, Helmut Kiesels Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1933 bis 1945. Die ist erschienen bei CH Beck, 1400 Seiten, 68 Euro ist der Preis. Er ist der große Unbekannte der Weltliteratur, Thomas Pynchon. Der gibt zum Beispiel keine Interviews, es gibt nur so ein paar ganz uralte Fotos von ihm, aber seine Literatur, die überzeugt einfach. Pynchon wird zum Beispiel seit Jahren für den Literaturnobelpreis gehandelt. Dieser US-Autor, der ist einfach Kult. Ein richtiges Ereignis war das also, als er mit 88 Jahren jetzt nochmal einen neuen Roman vorgelegt hat. Schattennummer ist im Herbst 25 erschienen und jetzt gibt's auch ein Hörbuch dazu. Tobias Wenzel.
1932 in Milwaukee. Hicks McTaggart, ein Privatdetektiv, hat nicht genug Geld, um in einem Restaurant zu essen. Deshalb schaut er von draußen sehnsüchtig ins Lokal. Da knallt es.
Das Geräusch der Explosion scheint von jenseits des Flusses und irgendwo näher am See zu kommen. Gabeln und Gläser halten auf dem Weg vom Tisch zum Mund kurz inne. Als würden alle eine Sekunde stillen Gedenkens einlegen. Niemand wirkt überrascht.
Ein Bombenanschlag auf jenen Wagen des Kleinkriminellen Stuffy, mit dem er, in den USA gilt noch die Prohibition, Alkohol geschmuggelt hat. Nicht nur mit diesem Fall befasst sich Hicks in Thomas Pynchons neuem Roman. Vor allem soll der Privatdetektiv die Tochter des untergetauchten kriminellen Milchindustriellen Bruno, genannt Al Capone des Käses, ausfindig machen. Denn die ist mit einem Klarinettisten durchgebrannt. Aber dann mischt jemand Hicks Schlafmittel ins Bier.
Das nächste, was er mitkriegt, ist, dass er auf irgendwas liegt, das groß und aus Stahl zu sein scheint und sich unter ihm bewegt und nach Salzwasser und Diesel riecht. Nein, Moment mal. Das kann nicht sein, oder? Doch, kann es. Wie sich zeigt, ist es der Liniendampfer Stupendica, inzwischen auf hoher See.
Hicks landet so in Ungarn, wird Zeitzeuge des Narzissmus, gerät zwischen Geheimdienste und scheint kaum mehr Interesse an der Suche nach der Tochter des Käsefabrikanten zu haben. Alles wird noch unübersichtlicher in diesem wimmelbildartigen Roman voller Verweise und postmoderner Pirouetten. Julian Menes unaufgeregt sonore Interpretation sorgt aber dafür, dass wir uns amüsiert auf dem Erzählfluss dieses Detektiv- und Spionageromans treiben lassen können. Amüsiert und nachdenklich. Denn Pynchon spiegelt in der Welt der 1930er Jahre unsere jetzige Zeit, etwa die USA unter Trump. Als der Käsefabrikant Bruno und der Alkoholschmuggler Stuffy in einem U-Boot vor den USA wieder auftauchen, sehen sie die hunderte Meter hohe Statue einer maskierten Frau in militärischer Montur.
Die Freiheitsstatue, vermutet Bruno. Nein, erwidert Stuffy. Es gibt keine Freiheitsstatue, Bruno. Nichts dergleichen. Jedenfalls nicht da, wo du hingehst. Du hast gesagt, ihr bringt mich zurück in die Staaten. Einerseits ja, andererseits aber auch nicht. Und was heißt das? Es sind die Vereinigten Staaten, aber nicht die, die du verlassen hast.
Selbst mit 88 Jahren sprüht Pynchon nur so vor komischen Einfällen in diesem wunderbaren Hörbuch.
Manchmal, und das wird von jeder Menge Touristen und Reisenden beschworen, kann man in Ungarn vor einem Einheimischen in eine Drehtür treten, der dann trotzdem als Erster auf die Straße hinaustritt, als wäre man irgendwie durcheinander hindurchperkuliert, hätte tatsächlich denselben Raum eingenommen. Keine Erinnerung, keine Erwartung, lediglich der zwingende Schwung der Drehtür, der einen mitzieht und bei dem sich die Moleküle allesamt einen Augenblick lang vermengen und miteinander köcheln wie Suppe. Und wie intim ist das denn?
Schattennummer ist ein typischer Thomas Pynchon und ein großer Hörgenuss.
Tja, er überzeugt einfach immer, ob jetzt eben beim Lesen oder beim Hören. Thomas Pynchons Roman Schattennummer, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel und Dirk van Gunsteren. Die ungekürzte Lesung von Julian Mehne gibt es im Argon Verlag mit knapp 12 Stunden Laufzeit.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Michael Stavaric, der ist einer von den tatsächlich ziemlich wenigen Autoren, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder schreiben. Er hatte mal Meeresbiologe werden wollen und ein bisschen merkt man das immer noch in seinen Büchern. Da kommen gern mal Quallen, Kraken vor oder einfach überhaupt Tiere, so wie jetzt in seinem aktuellen Buch Tierisch wilde Schlafmützen. Dina Netz, die weiß darüber genaueres. Hallo Dina.
Hallo Miriam.
So ganz spontan bei diesem Titel Tierisch wilde Schlafmützen, da passt für mich dieses Wild und die Schlafmützen ja nicht zusammen. Ne? Also es klingt nicht nach so einem klassischen Einschlafbuch.
Nee, die Tiere erzählen in den Geschichten zwar schon von ihren Schlafgewohnheiten und davon, was sie träumen, tagsüber und auch nachts. Sie erzählen auch noch ihre Lieblingseinschlafgeschichte. Aber ein Einschlafbuch für Kinder, so im konventionellen Sinne, mit dem man beim Lesen zur Ruhe kommt, das ist Tierisch wilde Schlafmützen wirklich nicht. Es hat mich eher so an so ein Betthupferl erinnert. Das sind so kurze, in sich abgeschlossene, spritzig witzige Geschichten über Tiere. Und da kann man vor dem Einschlafen gut eine oder zwei lesen und einfach nochmal seinen Spaß damit haben, in Kürze.
Und was erzählen mir da die Tiere über den Schlaf?
Sie erzählen zum Beispiel, wie lange sie schlafen. Das allein ist schon spannend. Die Ameise, die schläft zum Beispiel immer nur 1,1 Minuten am Stück. Das aber dafür 253 Mal am Tag. Die Fledermaus schläft 20 Stunden am Tag und das auch noch kopfüber. Und darum geht's auch, wie schlafen die Tiere? Dass der Fledermaus nicht irgendwann der Kopf platzt, wenn sie mit dem Kopf nach unten hängen schläft. Das liegt daran, dass sie ihren Blutdruck erhöhen kann. So zirkuliert das Blut dann weiter. Seeelefanten schlafen überhaupt nur 2 Stunden und trudeln im Schlaf spiralförmig durchs Wasser. Glühwürmchen schlafen tagsüber, Mauersegler im Flug. Weiße Haie schlafen überhaupt nicht. Das alles ist wirklich sehr informativ und zugleich beeindruckend, vor allem in dieser Vielfalt. Und damit uns die Tiere beim Lesen nahe kommen, lässt Michael Stavaric sie jeweils in der ersten Person erzählen und gibt ihnen auch noch menschliche Gedanken, Pläne und Träume. Der Seeelefant zum Beispiel, der träumt davon, an Treppenlauf-Weltmeisterschaften teilzunehmen. Oder der Seeotter, der sich ja von Fisch ernährt, der würde so gern mal Running-Sushi essen. Also das ist ziemlich lustig und durch diesen Transfer ins Menschliche versteht man die Tiere noch ein bisschen besser.
Okay, jetzt gerade dieser Transfer, was du zuletzt gesagt hast, Dina, das klingt jetzt für mich dann schon auch nach Literatur. Sonst dachte ich, bei diesen ganzen Fakten ist ja eigentlich fast ein erzählendes Sachbuch für Kinder.
Ja, es ist so an der Grenze. Die Monologe, in denen die Tiere von sich selbst erzählen, die sind schon literarische Texte. Nicht selten prahlen die Tiere übrigens auch mit ihren einzigartigen Eigenschaften zurecht, wie ich finde. Da gibt es jede Menge Wortspiele an der Grenze zum Karlauer, manchmal finde ich auch jenseits dieser Grenze. Und jedes Tier hat sozusagen seine eigene vermenschlichte Stimme. Also die Ameise zum Beispiel, die plappert so munter drauf los, wie man sich das bei so einem kleinen, emsigen Tierchen gut vorstellen kann. Oder die Fledermaus, die bekommt eine sehr gewählte, poetische Sprache. Also die Tierporträts sind durchaus literarisch individuell geschrieben. Aber natürlich enthalten diese Tiermonologe ganz viele Sachinformationen. Die nimmt man dabei sozusagen en passant mit, während die Tiere über sich plaudern.
Oh Mann, aber gerade wenn du das so von diesen unterschiedlichen Stilen erzählst, habe ich gerade gedacht, ja, lohnt sich doch wirklich. Ne? Es gibt so wenige AutorInnen, aber dass mal jemand, der auch für Erwachsene schreibt, eben auch hier für die Kinder so in verschiedenen Stilen schreibt und so, das finde ich jetzt total spontan interessant. Auch erwähnen müssen wir vielleicht noch die Illustratorin Nele Brönner. Wie hat die dieses Buch jetzt gestaltet?
Ja, die ist, wie auch der Autor Michael Stavaric, eben bekennender Tierfan. Und das merkt man den Illustrationen an, finde ich. Sie hat Tuschezeichnungen auf Papier angefertigt, die nachher digital koloriert. Und sie arbeitet in diesen Bildern den Charakter des jeweiligen Tieres sehr genau und sehr pointiert heraus. Der Seeelefant zum Beispiel, der ja von den Treppenlauf-Weltmeisterschaften träumt, der ist auf einem Bild nur so ein großer brauner Flatschen. Die Gestaltung ist wirklich gelungen. Manche Illustrationen sind so mit Humor und Hintersinn in den Text eingebaut. Manche dagegen sind ganzseitig oder sogar doppelseitig ohne Text abgedruckt und können so für sich wirken. Und gerade diese großen Bilder, das sind wirklich eigenständige Kunstwerke von Nele Brönner. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe Okapis, die mit einem nächtlichen Wald verschmilzt. Das sieht einfach wunderschön aus, ist total stimmungsvoll und steigert noch den Effekt, den die Texte sowieso schon haben. Man staunt einfach über diese schönen Tiere mit den unglaublichen Fähigkeiten.
Du hattest ja auch schon den Witz erwähnt, so ein paar auch Karlauer, die dir nicht ganz so gut gefallen haben. Wie gefällt es dir denn? Wie ernsthaft ist vielleicht auch das Buch?
Ja, also vielleicht viele Kinderbücher, die sich mit Tieren beschäftigen, die problematisieren ja im Moment immer sehr stark den Einfluss, den wir Menschen auf die Tiere haben, dass wir ihren Lebensraum vernichten, dass wir ihr Leben durch Umweltverschmutzung bedrohen und so weiter. Das ist ja alles auch absolut richtig und wichtig, aber nervt so ein bisschen auch in der Wiederkehr. Und Nele Brönner und Michael Stavaric, die gehen einen ganz anderen Weg. Die lassen diese mahnenden Worte, die man eben oft in Tierbüchern findet, komplett weg. Und ich denke bewusst, sie versuchen eher uns diese Tiere durch witzige, informative Texte so nahe zu bringen, dass der logische nächste Schritt ist, sie schützen zu wollen. Und den sollen wir hoffentlich automatisch machen nach der Lektüre. Und wenn es überhaupt so Appelle gibt im Buch, dann eben auf diesem Weg über die Empathie. Also zum Beispiel die Ameise beschreibt, wie es sich für sie anfühlt, wenn ein Kind mit einem Stock in ihrem Zuhause rumstochert, als würde ein Riese beim Frühstück in ihrem Zuhause eindringen, würden wir Menschen ja auch nicht so schön finden. Und diese Sensibilisierung für die Belange der Tiere, die ist wirklich klug gemacht, so gar nicht moralisierend. Und sie vermittelt sich eben über ein Buch, das ganz großen Spaß macht beim Lesen und beim Anschauen.
Jetzt haben wir noch gar nichts zum Alter gesagt, Dina. Ganz kurz noch, für welches würdest du es empfehlen?
Ja, es richtet sich an Kinder ab 10, offiziell, glaube ich, laut Verlagsangabe. Aber ich glaube, man kann es auch jünger schon durchaus mit Freude lesen.
Also die tierisch wilden Schlafmützen, Geschichten zum Träumen von Michael Stavaric und Nele Brönner. Das Buch ist erschienen im Leikam Verlag, 112 Seiten, 24 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Dina Netz.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Gedicht, das in filigraner Kalligraphie über Gesicht und Arme geschrieben wurde. Sätze, die Landkarten bilden und eine gezeichnete Welle. Dass sie aus Worten besteht, bemerkt man erst, wenn man ganz nah an das Bild herantritt. All das sind verschiedene Werke der Written Art, der geschriebenen Kunst.
Der Begriff ist nicht sehr trennscharf und eignet sich auch nicht als Fachbegriff. Das ist der Name dieser Sammlung,
sagt Oliver Kase, Co-Kurator der Ausstellung Sweeter Than Honey. Die Münchner Pinakothek zeigt damit ihre Written Art Collection.
Aber der Reiz besteht, glaube ich, gerade darin, dass er so unscharf ist, weil er eben von der Geste über das gestickte Bild bis zur politischen Botschaft und dem Buch und der Zeitung und der Installation eigentlich alles umfasst.
In den Ausstellungsräumen zeigt sich tatsächlich eine unglaubliche, auch globale Vielfalt. 60 Künstlerinnen und Künstler aus 20 Ländern werden gezeigt, mit Werken von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute. Sweeter Than Honey, ein Panorama der Written Art, zu sehen in der Pinakothek der Moderne in München bis zum 12. April. Bernadette steckt fest im Beruf, im Alltag und in der Liebe.
Sie brauchte nicht zu glauben, dass ihr unweigerlich der Abstieg bevorstand, nur weil sie eine geschiedene Frau Anfang 40 war, die es im Leben zu nichts gebracht hatte. Denn sie war ja noch da. Solange sie lebte, konnte sie sich auf das konzentrieren, was gerade ging.
Dann kommt das Angebot, für 4 Wochen nach Madrid zu gehen. Die Anfang 40-Jährige greift zu. Im Buch Bernadette ändert ihr Leben. Morgen Abend liest die Autorin Barbara Handke daraus in Leipzig. In der spanischen Großstadt löst sich Bernadettes Erstarrung. Und plötzlich ist sie da. Die große Frage: Wie und auch mit wem will ich eigentlich leben? Bernadette ändert ihr Leben. Die Lesung mit Barbara Handke. Morgen Abend um 19 Uhr in der Buchhandlung Ludwig in Leipzig. Eine Ausstellung in Frankfurt am Main setzt dem westlich und männlich geprägten Comic Superheldinnen aus Afrika entgegen. Kuratorin Julia Friedl.
Es gibt unabhängige Studios, es gibt digitale Plattformen, auf denen die KünstlerInnen vertreten sind und auch zunehmend ein globales Publikum.
Dieses trifft auf moderne Superheldinnen. Sie bekämpfen aktuelle Missstände des globalen Südens. Korruption, Umweltzerstörung, fehlende Bildung. Comic-Künstlerin Akusia Henson.
Ich möchte, dass sich afrikanische Frauen als die Heldinnen sehen, die sie sind, weil sich herausstellt, dass sehr viel der Arbeit, die mit der Befreiung unseres Kontinents zusammenhängt, von Frauen gemacht wird, die für eine freie und gerechte Welt kämpfen. Und Frauen sind nie wirklich im Zentrum von Geschichten.
Die Ausstellung präsentiert Werk und Person 10 afrikanischer Comic-Künstlerinnen. Sheroes, Comic Art from Africa. Im Weltkulturenmuseum Frankfurt am Main bis 30. August.
Die Literaturtipps von Regina Voss waren das im Deutschlandfunk Kultur. Im Iran kämpfen gerade viele Menschen gegen das Mullah-Regime. Auch wir berichten immer wieder über die aktuellen Proteste. Es sind die größten seit der Bewegung Frau, Leben, Freiheit im Jahr 2022/23. Und sie zeigen nochmal ganz eindrücklich, wie stark der Wunsch nach Freiheit bei diesen Menschen im Iran sein muss. Wie sich dieser Wunsch nun spiegelt in der iranischen Literatur, wie sich überhaupt die Revolutionsbewegung in der Literatur des Landes spiegelt, das möchte ich jetzt besprechen mit Majid Mohit. Er ist Verleger des Sujet Verlags. Dort erscheinen seit 30 Jahren Übersetzungen aus dem Arabischen, zum Beispiel aus Gaza, aus Afghanistan, aber eben auch Übersetzungen aus dem persischen Literatur aus dem Iran. Majid Mohit ist selbst Anfang der 90er aus dem Iran nach Deutschland geflohen und hier ist er für seine Arbeit als Verleger mehrfach ausgezeichnet worden. Jetzt am Telefon. Guten Tag nach Bremen, Herr Mohit.
Ja, guten Tag, Frau C.
Wie verfolgen Sie denn die Proteste, gerade die aktuellen Proteste im Iran? Vielleicht vor allem, was hören Sie aus dem Iran?
Ja, ich höre eigentlich momentan, wie viele anderen auch, nur einfach schreckliche Nachrichten, die wir dann durch unterschiedliche Wege bekommen. Es ist, wie Sie es wissen, es ist momentan, es gibt kein Internet im Iran. Das Regime hat schon alles gesperrt und sie haben keine Möglichkeiten, die Nachrichten rauszuschicken. Es gibt ab und zu mal durch unterschiedliche Wege Nachrichten, die dann leider überhaupt keine gute und leichte Nachrichten sehen. Und wir sind alle einfach beeindruckt und, wie sagt man, traurig darüber, was dann gerade im Iran läuft. Also das Regime geht einfach sehr, sehr brutal gegen Demonstranten, die dann auch wirklich nichts zu verlieren haben seit 47 Jahren, das, was dann Regime aufgebaut hat.
Lassen wir uns in dieser Situation nicht immer ganz einfach, aber doch auf die Literatur schauen. Herr Mohit, Sie verlegen zum Beispiel die iranisch-aserbaidschanische Schriftstellerin Fariba Wafi, eine Bestseller-Autorin im Iran, da mit vielen Preisen ausgezeichnet, aber auch im Ausland. Wie hat sie denn zum Beispiel die Protestbewegung eben in ihren Texten reflektiert?
Also es ist allgemein so, nicht nur im Iran, überall, wo es dann passiert, Literatur und Kunst sind schon eine Reflexion auf das, was dann gerade passiert in sozialer Umgang. Und das ist bei Fariba Wafi auch genau das Gleiche wie viele anderen Autoren. Man kann einfach so die Geschichte eines Landes, besonders in Situationen wie im Iran, wo Zensur herrscht, durch Literatur sehr gut verfolgen. Also wenn wir gerade über Frau, Leben, Freiheit reden, man kann einfach so durch Literatur, teilweise auch Kino im Iran, besonders jetzt heutzutage, feststellen oder einfach verfolgen, wie überhaupt dieser Prozess zustande gekommen ist. Das ist keine Sache, die dann von heute auf morgen passiert ist, sondern das ist ein ziemlich langer Prozess, die dann auch in der Gesellschaft langsam einfach sich aufgebaut hat, zwischen den Menschen, die dann auch parallel zu Politik, zu der Politik, was dann gerade lief in dem Lande, einfach passiert sind. Und da kann man genauso sehen, zum Beispiel bei Fariba Wafi, wie wichtig ist überhaupt die Frauenbewegung? Wie haben die Frauen sich bewertet? Also wie haben sich für ihre Wünsche, unabhängig von dem, was gerade einfach politisch in dem Lande passiert, haben sie getan. Und das wird man einfach in der Literatur genauso gesehen. Das sieht man auch teilweise im iranischen Kino überall.
Können Sie das uns vielleicht an einem Roman von Fariba Wafi konkret machen? Wie sieht das im Text genau aus? Muss sie da solche Wünsche von Frauen, haben Sie angesprochen, muss man da solche Kritik am Regime, muss sie die da im Text verstecken oder wie offen kann sie da schreiben?
Das ist unterschiedlich. Also es ist so, es gibt Teile, Sie wissen schon, in einem Land, wo Zensur herrscht, da wird man sofort einfach politisch werden müssen. Es geht nicht andere Wege. Und die Wünsche, die dann geäußert werden, das sind einfach Frauenrechte, die dann überall einfach ganz normal in demokratischen Ländern zu haben sind, beziehungsweise mindestens zu nennen sind. Und das wird schon in dem Buch auftauchen. Da sind die Frauen, die dann denken, gut, okay, jetzt das Regime, die Gesetze helfen uns nicht weiter. Was machen wir? Wir werden versuchen, in uns, also in unsere Gesellschaft, also Frauengesellschaft, versuchen, was neu aufzubauen. Also das merken sie, dass sie haben schon Hijab und diese Schleier einfach so weggeschafft, dadurch, dass sie dann selber einfach ihre Wille einfach durchgesetzt haben. In dem Buch, in den Büchern von Fariba Wafi wird man genau sehen, wie wird zum Beispiel, also bei einem Titel von ihr, Talan, der dann auch Literaturpreis hier in Deutschland bekommen hat, es geht eigentlich um eine Frau, die dann auch als Polizistin Ausbildung machen möchte. Und dann wird sich einfach in so einem Ausbildungsplatz, also in so einer Kaserne, wird einfach so mit viel an den Frauen sich begegnen. Und da werden diese ganzen Frauen über ihre Wünsche, über alles, was sie dann jetzt als Mensch, also und eine Frau einfach benötigen, geredet. Also es ist alles so dargestellt, dass man überhaupt nicht anders von diesen Ländern kennt. Also man kennt diese Länder eigentlich durch Nachrichten, die dann schwarz auf weiß einfach so dargestellt wird. Und in diesen Büchern wird man einfach so ein bisschen vertiefen, was dann überhaupt in der Gesellschaft passiert. Und das ist ein Beispiel genau bei Fariba Wafi und seine Bücher, wenn es dann um Frauenbewegung geht. Also die Figuren bei den allen Büchern von Fariba Wafi sind schon die Frauen, die dann eine Rolle spielen.
Ja.
Und da sind keine Opferrolle, sondern die Frauen, die dann auch ihr Schicksal einfach in den Hand nehmen.
Jetzt hatte ich gesagt, Wafi ist eine Bestseller-Autorin im Iran. Wie haben denn überhaupt die Menschen die Möglichkeit, Sie haben die Zensur des Regimes angesprochen, wie haben die Menschen im Iran überhaupt die Möglichkeit, solche Texte zu lesen, vielleicht auch Texte, kritische Stimmen aus dem Ausland zu lesen? Wie geht das?
Also es ist so, die Autoren, die im Iran schreiben, Also wir haben schon in unserem Programm Autoren, die dann außerhalb des Iran schreiben. Das ist eine Entscheidung von einzelnen Autoren oder Künstlern, die dann entscheiden, ob sie dann in dem Lande bleiben möchten und weiterarbeiten oder aber das Land verlassen und außerhalb des Landes ohne Zensur schreiben. Wenn man in einem Land lebt, wo die Zensur herrscht, wird man natürlich nach einiger Zeit schlau werden. Die werden dann versuchen, Wege zu finden, sich zu äußern. Jetzt mittlerweile, also in der Zeit, wo ich dann das Land verlassen habe, das war schon sehr, sehr stark. Man konnte sofort sehen, sogar ein Wort war schon ein Punkt.
Sie meinen jetzt Anfang der 90er war das?
Anfang der 90er Jahren. Und jetzt mittlerweile hat sich insoweit geändert, dass die andere Wege gefunden wurde. Man wird schon durch Alltagsgespräche die Sachen einfach laufen lassen. Es ist kein hochliterarischer, sagen wir mal so, versteckte oder metaphorische Text, sondern das sind schon Texte, die dann auch im Alltagsleben und da kann man auch anders interpretieren. Die Sprache bietet sich auch an, die persische Sprache, dass man auch Mehrdeutigkeit einfach so anbietet bei den Texten. Und da werden sie auch natürlich versuchen, Themen zu finden, die dann auch nicht diese Zensur betreffen. Und natürlich wird auch hier und da einiges zensiert. Und man muss gleichzeitig auch über Leser reden. Die Leser werden auch schlauer. Die Leser werden auch von vorne an wissen, dass dieses Buch oder Texte zensiert werden mussten. Und da werden sie auch natürlich mitmachen. Das ist eine Kooperation zwischen Leser und Autoren, die dann zustande kommt.
Ja. Das sagt Majid Mohit. Er ist seit 30 Jahren Verleger des Sujet Verlags und dort erscheinen unter anderem Romane aus dem Iran. Vielen Dank, Herr Mohit, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, ja.